Andi Aschaber.
Ich mag die Berge so gern.
Sodass der gebürtige Kirchberger sich entschlossen hat, alle höchsten Punkte, Gipfel der 197 Länder weltweit zu besteigen.
Ja, momentan war ich auf 128 Landeshöhepunkten.
Bislang hat kein Mensch noch dieses Ziel erreicht. Andi Aschaber ist einer, der es als erster schaffen könnte.
Die Leute, die jetzt da die Anwärterschaft drauf haben, also da ist einer und ich bin der Zweite.
In vielen Ländern sind es mehr bürokratische als alpinistische Hürden, den höchsten Punkt eines Landes zu besteigen.
Da geht es ja teilweise in politisch instabile Länder oder Landeshöhepunkte, die nicht einmal bekannt sind, die man erst finden muss oder wenn man da hinkommt, wenn man die Logistik organisiert, Genehmigungen kriegt oder in militärische Sperrgebiete kommt.
So war der schwierigste europäische Landeshöhepunkt jener vom Vatikan.
Ja, tatsächlich der schwierigste Berg in Europa und dazu gleich der niedrigste Landeshöhepunkt von Europa.
Der mitten im Vatikanischen Garten, der ja nicht offiziell zugänglich ist, liegt und nur mit viel Beziehungen zu erreichen ist. Höhe 78,5 Meter. Damit ist der niedrigste Landeshöhepunkt Europas deutlich höher als der weltweit niedrigste.
Der Mount Vilingili auf den Malediven ist 5 Meter und 10 Zentimeter.
Der Gegenpol, der Mount Everest, der fehlt dem Andi Aschaber noch. Es ist einer von drei Achttausendern, die er für sein Ziel noch besteigen muss.
Das ist eben der Mount Everest, dann der Kanchenjunga und der K2.
Und damit wird es auch extrem teuer.
Definitiv, jetzt braucht es Sponsoren, die was mit dem Projekt unterstützen.
Dann könnte Andi Aschaber in rund 5 Jahren der erste Mensch überhaupt sein, der alle Landeshöhepunkte der 197 Länder der Welt bestiegen hat. Mein Name ist Hubert Gogel, ich habe Andi Aschaber bei einem Vortrag in Innsbruck besucht.
ORF Tirol Podcast bei Die Leit.
197 Länder auf der Welt, damit 197 höchste Punkte, Berge auf der Welt. Überall kann man ja nicht Berge sagen, Andi. Ich habe jetzt gerade einen sehr kurzweiligen Vortrag von dir da mitgemacht in einem Gewächshaus in der Nähe vom DZ in Innsbruck. Deswegen vielleicht hört man es auch an der Akustik. Wir sind da noch im Gewächshaus. Seit wann sammelst du denn überhaupt diese höchsten Punkte der Länder?
Ja, angefangen habe ich schon relativ früher. Also das ist sicher schon seit 25 Jahren, dass ich mit dem angefangen habe, aber so richtig bewusst, sage jetzt mal die letzten 20 Jahre, dass ich gesagt habe, okay, ich habe das Projekt jetzt angegangen.
Der Zwischenstand, der ist ja beachtlich.
Ja, momentan war ich auf 128 Landeshöhepunkten, wie du schon gesagt hast, nicht immer Berge, sondern auch höchste Erhebungen.
Es hat noch keinen Menschen gegeben, der dieses Ziel erreicht hat, und das Ziel haben aber schon mehrere im Visier.
Ja, natürlich, es liegt auf der Hand. Jeder ambitionierte Bergsteiger denkt sich, mal sammeln tun wir ganz gern. Und warum nicht die Landeshöhepunkte machen? Und da sind natürlich, viele haben das im Kopf, aber man sieht dann relativ schnell, was da alles dahinter steckt und die ganzen Schwierigkeiten, was da mitkommen. Das ist ja nicht nur, dass man das technisch drauf haben muss. Da geht es ja teilweise in politisch instabile Länder oder Landeshöhepunkte, die nicht einmal bekannt sind, die man erst finden muss, oder wenn man da hinkommt, wenn man die Logistik organisiert, Genehmigungen kriegt oder in militärische Sperrgebiete kommt.
Kann man vorstellen, da gibt's ein Rennen. An welcher Position liegst du denn?
Ja, ich weigere mich aber zu sagen, es ist ein Rennen, aber natürlich gibt's da andere, die was da auch dran sind. Und ja, momentan würde ich jetzt einmal sagen, die Leute, die was jetzt da die Anwärterschaft drauf haben, also da ist einer und ich bin der Zweite. Das ist ein amerikanischer Kollege, der was da dabei ist. Wir haben teilweise halt andere Gipfel gemacht. Ich habe Gipfel, die was er noch nicht hat und umdreht. Also das ist jetzt alles relativ, weil im Endeffekt kommt es auch darauf, was man schon gemacht hat und wo man das schon gemacht hat. Weil manche Länder kommt man einfach nicht rein. Und da ist ein riesengroßer Vorteil, mein österreichischer Pass. Der ist wirklich in der ganzen Welt, gibt es eigentlich kein Land, wo im österreichischen Pass nicht reingekommen. Und da hat halt mein amerikanischer Kollege nicht so gutes Los, momentan.
Also man hört schon, es gibt einen Wettbewerb.
Ja, ja, Wettbewerb. Wie gesagt, es ist jetzt nicht wirklich ein Wettbewerb, also ich bin eher im kooperativen Bereich, also ich möchte mich gerne austauschen, ich tue das auch, ich tausche mich mit anderen Leuten aus und schaue gerade, dass wir miteinander gehen, und ich hoffe, dass wir das bald einmal zusammenkriegen, dass wir mit dem Kollegen dann einfach auch gemeinsam auf den Berg gehen, weil wir einfach ein gemeinsames Interesse haben und die Berge werden ja schwieriger und exponierter und schwierige Länder, und da findet man dann auch nicht mehr die entsprechenden Tourenpartner dafür, und da ist man dann froh um Gleichgesinnte.
Was ich spannend gefunden habe bei deinem Vortrag, dass du gesagt hast, allein die Zählung der Länder geht auseinander. Da gibt's 193, da gibt's 197 oder 205 Länder weltweit. Warum?
Also alle starten eigentlich mit der Basis mit 193. Das sind so, das ist die offizielle anerkannte Zahl, die was für die Vereinten Nationen anerkannt, die Länder 193. Und dann gibt's halt alles so Zwischenstufen. Das geht auf bis, da ist dann alles dabei, alles sogenannten Länder oder assoziierte Länder oder was auch immer oder autonome Gebiete, und die Listen geht dann bis 254 Länder, wenn man jetzt alle Augen zudruckt. Aber es ist halt schwierig zu sagen, was ist ein Land. Und ich habe mich dann auf die 197 verstanden, weil ich mal gedacht habe, was ich als Europäer, gehört halt dann auch irgendwo Kosovo dazu, und generell anerkannt ist aber die Ländersammler, die was die Länder bereisen, die nehmen Palästina und den Vatikan dazu, und dann taucht noch Taiwan auf, und dann gefällt mir halt die Zahl 197 einfach vom Optischen her ganz gut.
Andi, bevor wir jetzt ein paar Erlebnisse von dir hören, was du bei deinen Besteigungen geleistet hast, welche Unwegsamkeiten du bewältigen hast müssen, man fragt sich, wie schaffst du das beruflich? Machst du das hauptberuflich?
Ich würde es gern hauptberuflich machen, natürlich. Ich bin ja Meister im Zeitmanagement, das kann ich jetzt von mir behaupten. Ich habe so verschiedene Techniken wie Deep Work und so weiter, dass ich einfach sehr intensive Arbeitszeiten habe, und ich bin jetzt auch nicht Vollzeit, aber es ist halt, gearbeitet wird, wann gearbeitet, wann die Arbeit da ist, aber es gibt dann auch Zeiten, wo man Urlaub hat, wo man seine Überstunden abbaut.
Ja, was arbeitest du denn? Da redest du jetzt ein bisschen umeinander.
Ja, nein, ich bin in der glücklichen Lage, dass ich beruflich über Berg reden darf, über Hütten, Wege, und ich bin halt da beim Europäischen Dachverband der Alpinen Bergsportvereine tätig und helfe halt damit, dass der Bergsport so erhalten bleibt, wie es in Europa.
In Europa, Stichwort, also du bist hauptberuflich auch vor allem in Brüssel.
Ja, das ist ein Teil von meiner Arbeit, dass ich bin auch da in Brüssel oben und auch unsere Mitglieder durch vernetzen mit Projekten und so weiter.
Also die Berge lassen die nicht los?
Nein, ich habe die Berge tatsächlich gern, Berge in meinem Kopf, und ich mag es einfach gern. Ich mag die Berge so gern.
Ja, man muss sich das wahrscheinlich leisten können, oder? Weil das ist mit Reisen verbunden, mit Kosten verbunden.
Ja, das ist eben genau die Achillesfersen, das muss man sich tatsächlich leisten können. Aber es ist aber ganz wichtig, nicht nur das, was reinkommt, sondern auch das, was rausgeht. Und ich bin in der glücklichen Lage, dass ich auf ein ganz großes freundschaftliches Netzwerk weltweit zurückgreife. Also ich bin kein Land gewesen bis jetzt, wo ich nicht mit Freunden das verlassen habe oder dort gewesen bin und Freunde kennengelernt habe. Und das macht dann das einfach alles einfacher.
Und du hast die Zahl genannt, 411.000, was weiß ich, Höhenmeter musst du bewältigen.
Genau, ja, das ist so über den Daumen gerechnet. Ich habe mir da mal hinguckt und geschaut, wie viele Höhenmeter ich bewältigen muss. Und es ist halt genau die Zahl, das, was ich auch an finanziellen Ausstattung brauche, um das Projekt zu bewältigen. Also umgesetzt heißt das, ein Höhenmeter kostet mir 1 Euro.
Also das muss man einmal haben, dann 400.000.
Ja, genau, und ich möchte gar nicht zurückschauen, was ich schon ausgegeben habe.
Jetzt kommen wir doch zu den Bergerlebnissen. Andi, deine Bergerlebnisse natürlich sind vielfältig, das sind ja wilde Geschichten. Was aus aktuellem Anlass schon einmal recht interessant ist, der höchste Berg oder die höchste Erhebung vom Vatikan. Vatikan derzeit mit dem neuen Papst natürlich in aller Munde, und das, glaube ich, ist eine skurrile Geschichte.
Ja, tatsächlich der schwierigste Berg in Europa und auch zugleich der niedrigste Landeshöhepunkt von Europa. Das ist ja gar nicht so leicht, dass man da hinkommt.
Das, bist du nicht bei der katholischen Kirche, oder?
Doch, das ist einmal die Grundvoraussetzung. Nein. Also das war natürlich auch ein Pilgerort für mich, also ein Ort wirklich von höchstem Respekt. Und da bin ich hingegangen, und da kann man sich eine Führung einbuchen durch den Vatikanischen Garten. Und man kann dann diesen Führer ein bisschen so drauf hinfragen und trimmen, könnte man da und da bitte vorbeigehen, möchte man das anschauen und das anschauen. Und die sind dann je nachdem auch sehr offen, und dann kommt man bei der Führung dann vorbei, hat man allerdings nicht viel Zeit zum Foto machen, weil die Führung zack, zack gehen muss, man darf ja nicht irgendwo zurückbleiben, das ist ja Prinzip ja eigentlich Hochsicherheitstrakt der Vatikanische Garten. Und dann haben wir dann ein paar Sekunden gehabt oder Minute zum Foto machen und wir waren auf dem höchsten Punkt.
Wie nieder ist der höchste Punkt vom Vatikan?
Ja, also das sind, die Höhenquote ist 78,5 und das ist auf einer Stieg, also jetzt würde ich mal so schätzen, so 77, und ein paar zerquetschte.
Aber Andi, da sind wir bei dem Punkt, das glaube ich ist nicht allgemein gut. Das weiß nicht jeder, wo dieser höchste Punkt im Vatikan ist. Also du hast da davor eine Riesenrecherchearbeit.
Ja, das ist aber, das fängt ja wieder ganz daheim an, dass man Karten studiert, Online-Karten und auch physische Karten. Und dann ist oft auch eine Territoriumsfrage da zum Beispiel. Da gibt es Exterritorium und das ist dann eine Definitionssache, wo das Land aufhört, wo es anfängt. Und ja, der Vatikan hat da sicher einige Putzel. Also ich bin dann wirklich bis zu die Verträge reingerutscht, also bis zu die Originalverträge, die was ich dann auf Italienisch gelesen habe und nicht die Übersetzung und mir dadurch dann rausgeholt habe, dass ich wirklich Gewissheit habe, dass ich da richtig umgehe.
Also demnach haben noch nicht viele bewusst den höchsten Punkt vom Vatikan erreicht.
Vermutlich nicht, aber ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere das sicher auch irgendwo recherchiert gehabt hat, aber es ist wirklich ein bisschen ein Mysterium gewesen, aber ich bin mir sicher, also ein paar haben das auf jeden Fall auch gemacht.
Weiß man, Andi, überhaupt von jedem Land, wo der höchste Punkt ist?
Ja, tatsächlich, manche Länder wissen einfach nicht, wo ein höchster Punkt ist, beziehungsweise sie meinen es zu wissen und bevor das ich da hinfahre in das Land oder den höchsten Berg mache, ist ja aber sehr große, also tiefe Recherche geht dem voraus. Und ich schaue dann schon automatisch aber rund um den Turm, gangert da noch was, ist da was her, da verwende ich verschiedenste Karten und Recherchemethoden. Und wenn ich dann Zweifel habe, dann tue ich natürlich diese Punkte auch in Betracht ziehen. Und so war es zum Beispiel in Botswana. Da habe ich den Verdacht gehabt, dass ein Berg in der Nähe höher sein könnte und das wollten wir dann wissen und sind dann mit einem Hochpräzisions-GPS-Gerät darauf gegangen und haben da tatsächlich einen neuen höchsten Punkt von Botswana gefunden, der war es um knapp 2 Meter höher war als der alte.
Also da musste die Geografie in Botswana durch den Andi Aschhaber jetzt neu geschrieben werden.
Ja, aber durch das, dass wir da jetzt nicht so drauf beharren und so, also diesen öffentlichen Auftritt, der ist mir jetzt mir nicht so wichtig. Ich bin da gern verdeckt, mir geht's ums Abenteuer.
Andi, hast du müssen dann in Länder mehrmals hinreisen, weil sich die Punkte verschoben haben, weil man draufgekommen ist, nein, da gibt's einen höheren oder vielleicht irgendwo abgeschmolzen, keine Ahnung.
Ja, da sprichst du jetzt den nächsten leidlichen Punkt dann tatsächlich. Also mein absolutes Highlight ist Dänemark, auch so ein niedriger Punkt, aber da habe ich tatsächlich 3 Mal hinfahren müssen, um den wirklich höchsten Punkt zu besteigen. Das erste Mal war ich dort, da wurde es noch nicht so fixiert. Da bin ich dann auf das höchste Bauwerk in Dänemark gegangen, das was auf dem höchsten Punkt da gestanden ist und somit ja auf den höchsten Punkt da gegeben hat, aber irgendwann hat sich dann herauskristallisiert, dass künstliche Höhepunkte nicht zählen. Dann bin ich wieder zurückgekommen und bin dann auf einen Grabhügel gegangen, der was damals als höchster Punkt gegolten hat. Und ein Jahr später hat sich dann die Uni Kopenhagen damit beschäftigt, wo der wirkliche höchste Punkt ist, natürlicher Punkt. Und da war so ein Grabhügel natürlich auch eine künstliche Erhebung. Und sind dann draufgekommen, dass die Mutter Erde drunter um knapp, wenn ich mich richtig erinnere, 35 Zentimeter niedriger war als wie der nächsthöhere, der Eier Mulheu.
Also man merkt schon, kein leichtes Unterfangen.
Nein, und das ist aber gleichzeitig das, was Spaß macht. Ich bin ja ein Verfechter und Vertreter des sogenannten holistischen Bergsteigens, also nicht nur einfach den Berg als Sportgerät sehen, sondern für mich ist es einfach ein Gesamterlebnis. Angefangen vom Studium der Karten bis hin zu den Geschichten, die Mythen und Legenden, was sie um den Berg da ranken, die Menschen, was am Berg leben und in den Gebieten, bis hin einfach, was man da sonst einfach an Erlebnissen noch hat. Und was ich bin natürlich auch im botanisch und zoologisch total interessiert und informiere mich da auch, was da gibt. Und da kann ich dann wirklich auch stundenweise dann in der Wiesn hocken oder im Wald und einfach dann nach den seltenen Vögeln, die was da gibt, in der Gegend Ausschau halten, bis ich ihn endlich sehe. Und dann gehe ich erst weiter auf den Berg.
Also nicht nur schnell abhackeln.
Genau, also ich habe mich dagegen entschieden, das einfach schnell abhacken und Listen zu machen. Für mich ist wichtig, einfach das ganzheitlich zu erleben und das zu genießen und nicht einfach so durchlaufen, weil Schlussendlich, das ist mein Credo, ist wichtig am Ende des Tages nicht auf was für ein Berg man gewesen ist, sondern mit wem und mit was für Erlebnisse.
Ah ja, das ist jetzt vielleicht schon ein bisschen schön geredet. Ich glaube, du musst schon sehr zielstrebig auch sein, weil sonst funktioniert das nicht, oder?
Ja, natürlich. Ich meine, also, man muss da.
Das hast du jetzt schön unterlandlerisch verpackt. Also du bist aus Kirchberg, glaube ich, gell? Da steckt schon Ehrgeiz dahinter.
Ja, ja, klar. Man muss natürlich wissen, wo man hin will und das, da braucht schon einfach eine Bestimmtheit, das zu verfolgen. Das ist klar. Aber niemals wirklich alles übers Knie brechen. Das bringt einfach nichts. Das bringt bei uns in die Tiroler Berg nichts. Da kommt dann eigentlich alle ein Blödsinn raus.
Stichwort Klimawandel. Gibt es Länder, wo plötzlich der höchste Punkt jetzt ein neuer Berg ist, weil irgendwo was abgeschmolzen ist? Hast du sowas auch schon erlebt?
Ja, da hat man der Klimawandel auch schon gespuckt in Schweden. Damals bin ich auf den damals höchsten Punkt aufgegangen, auf den Südgipfel vom Kebnekaise. Das war.
Wie heißt der?
Kebnekaise. Das ist ein vergletscherter Gipfel. Und der ist dann irgendwann in 2014 oder zwischen 2014 und 2016 dann vor allem niedriger gewesen als der Nordgipfel. Und jetzt ist halt der Nordgipfel höher als der Südgipfel, weil der abgeschmolzen ist.
Warst du jetzt auf den schon?
Nein, das spare ich mir auf für einen schönen, netten Familienausflug, wo ich dann mit Freunden aufgefahren und mir dann ganz eine entspannte Bergtour machen.
Andi, was ich bei dir jetzt total spannend finde, du bist jetzt wirklich, das hat man jetzt beim Vortrag auch mitgekriegt, ein richtig guter Alpinist. Begonnen hat es ja bei dir als, ich sag's jetzt einmal, als Anti-Alpinist. In Erstenberg hast du überhaupt mit, ich glaube in Belgien, mit die Langlaufski bestiegen.
Ja, das stimmt jetzt nicht ganz. Also mein erster Berg war tatsächlich, und das halte ich fest, das ist das Kellerjoch gewesen.
Entschuldigung, ich habe es jetzt falsch gesagt. Bei deiner Sammlerei, der erste Berg, der war mit Langlaufskiern.
Genau, das war mein erster Berg in Belgien. Den habe ich mit Langlaufski, bin ich da Zürich gegangen. Das war noch einer von diesen raren Winterwochen in Belgien. Und da bin ich mit.
Also während deines Studiums?
Genau, da war ich in Holland während mein Studium in Maastricht. Und dann habe ich nach Bergausschau gehalten, was in der Umgebung ist, und bin dann da auf.
Und wie heißt der?
Ah, bitte entschuldigst mir mein Französisch, Signal de Bourdonche.
Das klingt gut. Und das war der Start deiner Sammelleidenschaft?
Ja, da habe ich es noch nicht genau gewusst, dass ich da schon gestartet habe, aber da hat es sicher angefangen damit, und dann sind noch ein paar andere Hügel in der Gegend gefolgt, Dänemark und auch die Niederlande, Luxemburg, das ist dann auch so gekommen, und dann sind sie halt in die höheren Berge gegangen, in die richtigen Berge.
Aber das war zu einem Zeitpunkt, wo du dir zum Beispiel den Großglockner noch nicht zugetraut hättest.
Genau, also da war ich jetzt selber noch nicht in der Lage, wahrscheinlich mit einem Bergführer schon, aber das Prinzip ist halt, dass ich selber aufgekommen. Und da war der Glockner definitiv noch in weiter Ferne, aber das ist dann sehr schnell, hat es dann Schwung aufgenommen. Ich habe mir dann die Fähigkeiten angeeignet, ich habe dann wie in Innsbruck, da bin ich nach Innsbruck gekommen zum Studieren, und dann habe ich jetzt schon klarweise angefangen, einmal Battlewolf oder dann die Überschreitung von diversen Gipfeln im Karwendel. Ich meine, das ist ja eine gute Schule da. Und dann auch 3000er rund um Innsbruck und dann auch im Skibergsteigen, Eisklettern, Mixklettern. Das hat sich dann einfach alles nach anderen so weitergegeben, und ich habe meine Fähigkeiten weiterentwickelt und bin ja nicht nur auf die Landeshöhepunkte gegangen, sondern mir Daungerberg prinzipiell, und habe dann in die Westalpen gemacht dafür und bei uns in die Ostalpen so die ganzen Klassen.
Wann hat aber diese Sammlerei dann begonnen? Wo hast du gesagt, ja, und das mache ich jetzt?
Ja, es war dann tatsächlich mit der Besteigung vom Großglockner, wenn mir das gelungen ist, da habe ich dann gemerkt, es geht.
Ja, aber wie kommt man auf die Idee? Ich denke mal, ja, kann man sagen, ich besteige jetzt die höchsten Berge Europas zum Beispiel. Ist auch schon viel. Und da hast du schon gesagt, nein, der Länder der Welt.
Ja, das tatsächlich hat die Sammelleidenschaft schon viel früher angefangen. Also meine Mutter hat mir in ganz jungen Jahren einen Atlas von ihr gegeben. Und den habe ich dann voller Enthusiasmus studiert und gesehen, man, da gibt es noch andere Länder. Und also da war ich wirklich ganz klar. Da habe ich nicht einmal noch gescheit lesen können eigentlich. Und habe dann schon gesehen, man, da möchte ich. Und das hat mich dann, habe dann Drama angefangen für die Länder. Und mit so, wenn ich mich jetzt noch richtig erinnere, so mit drei, vier habe ich mir schon gedacht, das war total spannend, in jedes Land der Welt zu reisen. Und dieser Gedanke ist dann irgendwie so im Hinterkopf geblieben und dann sind die Berge dazugekommen und dann habe ich diese beiden Dinge vereint, weil was gibt es denn noch Schöneres, als wie in jedes Land zu reisen, sondern mit einem Grund in ein Land zu reisen. Und damit habe ich mir Gründe gegeben und habe das dann mit dieser Reiseleidenschaft dann später verbunden, mit meiner Bergleidenschaft.
Wann war das dann am Großglockner, wo du gesagt hast, und jetzt startet das Projekt?
Ja, das war dann 2010, wo ich gemerkt habe, es geht weiter. Und ab dann war für mich dann wirklich, habe ich das Ziel dann konsequent verfolgt und habe dann auch und zum angefangen zu den Freunden sagen, ja, ich mache das jetzt so.
Also erst seit 15 Jahren?
Ja.
Wie viele Länder und Berge machst du denn da pro Jahr?
Ja, das kommt aber drauf an, auf die Schwierigkeit und ich probiere da natürlich Länder zum Zusammenhängen, weil wenn ich schon mal dort bin, nachher probiere ich halt meine Aufenthaltsdauer dann so sinnvoll wie möglich zu nutzen. Kommt aber, wie gesagt, auf die Länder drauf an, auf die Gipfel. Manchmal pro Jahr vielleicht sind es 5, manchmal sind es 10, manchmal sind es auch dann vielleicht 20, wenn viele Länder nebeneinander sind und klein sind zum Beispiel.
Die Frage drängt sich natürlich schnell auf, war schon Mount Everest?
Nein, da noch nicht. Aber ich muss sagen, also was ich doch mein Erlebnis am K2,
da bin ich. Also du warst schon am K2?
Ja, nicht ganz oben. Also ich bin da bis auf 8100 Meter gekommen und dann haben wir leider umdrehen müssen wegen einer hohen Lawinengefahr. Aber mir ist da sehr gut gegangen. Also wir sind da bis auf die Schulter gekommen, bis unter das Bottleneck, also den Flaschenhals. Und ich habe mich da super gefühlt auf 8000 ungefähr, wo wir da waren, oder 8100 und hat man das auch gut feststellen können, die nächsten 500 Höhenmeter noch gut zum Schaffen, aber wir haben dann aus Sicherheitsgründen umdreht.
Wie viele 8000er müsstest du machen?
Das sind drei. Das ist eben der Mount Everest, dann der Kanchenjunga, oder wie bei uns heißt, der Kansch, und der K2.
Das tauscht dazu, aber ich denke mal, das ist mal eine wirklich große alpine Leistung, die zu schaffen. Und ich meine, vor allem eine finanzielle Hürde auch. Also hast du das nötige Kleingeld? Ja. Kommst du aus entsprechenden Verhältnissen direkt
gefahren? Das ist eine lustige Frage. Also die Verhältnisse möchte ich wissen, was einfach einmal so 80.000 oder 50.000 Euro mal so aussehen für einen Berg ausgeben kann. Nein, also das muss man alles selber zusammensparen, aber bis man 50.000 beieinander hat, das braucht einfach länger. Und das ist natürlich jetzt die Hürde, die es irgendwie finanziell auf die Füße zu kriegen, muss ich sagen. Und da stehe ich jetzt da bei den Sachen an.
Aber du hast natürlich andere Berge jetzt schon bestiegen, die sehr, sehr herausfordernd waren. Ich glaube, du zum Teil hast müssen in Begleitung von Militär da dahin marschieren. Ich glaube, da hast du ja einiges sehr Spannendes erlebt.
Ja, genau. Also oft ist halt dann auch, das ist dann in politisch instabilen Gebieten, also wie Ruanda braucht man einen Polizeischutz oder in Belize ist man mit bewaffneten Spezialisten da unterwegs.
Warum?
Ja, Ruanda, da ist halt das Hauptproblem, da ist der Kongo sehr nahend und da ist man dann in Begleitung von, wir wohnen da in Begleitung von 10 Militärbegleitpersonen und die haben es halt da ständig bewacht, dass ihnen ja nichts passiert. Das kann ich.
Ja, was kann da sein?
Ja, Berg oben. Ja, genau. Sie haben halt aber gesagt, da können Rebellen vom Kongo umkommen und entweder auf uns schießen oder uns entführen. Und das ist eigentlich so meistens eines von den Hauptrisiken und entführt werden, habe ich mir sagen lassen, ist nicht so nett.
Die Bedrohung gibt es öfters?
Ja, tatsächlich. Also das Entführungsrisiko ist dann doch in manchen Ländern immer wieder gegeben. Und auch das, dass man einfach was in bewaffnete Überfälle kommt oder einfach in unangenehme Situationen, wo man dann, ich meine, das führt ja an Länder und Bereiche von den Ländern vor allem, wo man dann einfach der einzige Ausländer ist. Und da exponiert man sich einfach.
Welches Land fällt dir da spontan ein oder was gar nicht so lange her war, wo du sowas erlebt hast?
Ja, das war in Venezuela. Da bin ich eigentlich relativ unbedarft hingefahren, weil Venezuela habe ich abgespeichert gehabt, ein sicheres Reiseland.
Das hat die jetzt auch so spontan gesagt.
Genau, das hat sich in den letzten Jahren ein bisschen geändert. Und wenn man dann halt so ein bisschen in die Reisewarnung reingeschaut hat, war das dann ein bisschen prekärer. Das war genau da, wo es so um die Wiederwahl gegangen ist und so. Da war das Ganze im Land ein bisschen angespannt und so. Und genau zu dem Zeitpunkt war ich da drüben. Die Polizeipräsenz hat sich erhöht und ich habe weit und breit keine anderen Touristen gesehen und ich bin dann schon darauf hingewiesen worden, dass ich ein bisschen Acht geben sollte, wo ich hingehe und so weiter und habe mich dann natürlich sehr bedeckt gehalten. Und
aber du hast dich frei bewegen können?
Ich habe mich frei bewegen können, aber ich habe natürlich jetzt mit der Erfahrung, genauso wie man jetzt ich, im technischen Bereich an Bergerfahrungen gewinnt, weiß man auch, wie man sich dann in einem Land unterm Radar bewegen kann. Ich meine, mit meiner Größe, das ist relativ schwierig, dass ich komplett untertauche, aber ich kann halt, ich weiß, man kriegt dann ein Gefühl, wo man nicht hin soll und was man nicht tun soll natürlich und wo man dann einfach aufpassen muss. Oder dass man halt dann einfach nach Sonnenuntergang nicht mehr außen unterwegs ist zum Beispiel.
Das heißt aber, du hast Erfahrungen gemacht, bist da einmal eingetappt, hast da entsprechend Lehrgeld gezahlt im Vorfeld?
Ja, zum Glück kein Lehrgeld. Ich habe aber lernen dürfen aus den Erfahrungen. Mein Glück, ich habe es aber irgendwie dann wieder rausgeschafft aus den Situationen. Oft herausgeredet oder mit den Leuten geredet. Durchs Rennen kommt man einfach zusammen und das hat dann oft funktioniert. Und zum Glück in keine härteren Situationen kommen, wo ich mich nicht wieder raus der Wurzel tue.
Andi, du hast erwähnt, dass am K2 jetzt das dein höchster Punkt war, was du jetzt erreicht hast mit 8100 Metern. Umgekehrt, wo hast du jetzt den tiefsten Landespunkt erreicht?
Abgesehen von so manchen mentalen Tiefpunkten, die was man in diesem Projekt so erlebt, man hat da immer wieder so natürlich Downs drinnen, wo ich halt auch am tiefsten Landespunkt von dem ganzen Projekt auf die Malediven. Und das ist halt ein paar Meter über Null, bewegt man sich da.
Wie hoch ist der niedrigste Punkt oder wie nieder ist der höchste Punkt?
Ja, also der höchste Punkt, der Mount Vilingili auf den Malediven, ist 5 Meter und 10 Zentimeter.
Der heißt Mount?
Ja, tatsächlich. Es ist auch ein Marketing-Gag vom maledivischen Tourismusministerium oder von dem Hotel eigentlich, das was da drauf ist auf der Insel.
Hast du einen Baufuß bestiegen?
Ja, tatsächlich mit Flipflops.
Also eine große Spanne, von Flipflop bis den Expeditionsberg schon.
Genau, also das ist eine weite Bande, was man da bewältigen kann. Es braucht einfach auch verschiedene Fähigkeiten, die was man da entwickeln muss, um wirklich alles da zu schaffen.
Andi, wir können natürlich nicht jeden Berg jetzt durchackern, nicht alle 128 Berge, die du jetzt da bestiegen hast, also höchste Berge der Länder. Ich kann mir vorstellen, du hast wahnsinnig viele ganz einsam bestiegen. Gibt es welche, wo vielleicht in der ganzen Karawane nach oben bist?
Ja, da fällt mir jetzt gleich spontan der Fujiyama ein. Das ist ja wirklich ein Massenspektakel. Es ist offensichtlich so wie in vielen Ländern, man muss einmal auf dem höchsten Punkt von seinem eigenen Land gestanden sein.
Und wie hoch ist dann genau?
3700 und ein paar.
Also wie der Großglockner.
Genau, so Großglockner nicht, das halt einfach ein Vulkan in seiner perfektesten Form ist von der Weiten. Also jeder kennt das Bild, diese Schneekuppe und einfach diese schöne konische Form von dem Vulkan.
Und da bist du in einer Prozession auf?
Genau, das und hunderte von Japanern, wo ich da unterwegs war, das war wirklich ein Erlebnis schlechthin. Also wir sagen ja, wir sind immer mächtig auf dem Berg, aber in dem Fall war das wirklich ein schönes Erlebnis, mit so viel Leuten gleichzeitig da aufwärts gehen.
Was erlebt man da dann so? Kommt man da ins Reden mit den Japanern?
Ja, unten schon, da geht's, da haben wir alle Luft. Ja, umso höher, dass man aufkommt, umso weniger kriegt man dann Luft und die Gespräche werden dünner, aber trotzdem ist es ganz ein nettes Erlebnis und man redet dann die wohl möglichen Sachen und die Beweggründe, warum sie auch raufgehen, sind mannigfaltig und am Ende ist aber klar, auf dem höchsten Punkt stehe. Aber das sind dann auch so ganz einfach normale Leute, teilweise gar keine Bergsteiger oder Wanderer und die tun sich das halt an und krabbeln da auf, im wahrsten Sinne des Wortes.
Also krabbeln auf alle vier?
Ja, teilweise oben dann, ja, da ist es sehr windig, also dem Tag, wo ich oben war, und dann wirklich zum höchsten Punkt gehe, habe dann wirklich eine Kraterumrandung gemacht und da sind so starke Winde, dass ich bin dann auch auf alle vier gekrabbelt, dass mich nicht auch gewartet hat.
Luft ist für den auch kein Problem, wenn die niederfahren sind mit Bergen, weil immerhin 3,7.
Ja, man wäre nicht in Japan, wenn es auch für das Unterstützung gibt. Also ich habe dann beobachten können, es sind dann so Stationen, bei uns sag mal so Labestationen oder Hitten, die was da auf dem Weg da auf sind. Und ab einer gewissen Höhe, also irgendwo so bei 3,2 ungefähr, kann man dann sich auch so einen Sauerstoff-Shot kaufen. Das Die hebt man sich dann hin vor die Nasen und zieht da ein paar Mal durch und hat sich dann da so eine Sauerstoffdusche.
Ja, wie? So Sauerstoffkiosk, da geht man hin?
Ja, so wie ich das beobachtet habe, es muss Sauerstoff gewesen sein. Ich habe dann nachgefragt, was es ist, und ein paar haben sie das tatsächlich dann reingezogen und dann waren sie wieder wie neu erweckt und sind dann die nächsten paar hundert Höhenmeter auf.
Also demnach hast du es nicht konsumiert?
Nein, aber ich war kurz davor, weil ich natürlich die Erlebnisse alle haben wollte, und man denkt, nein, wer weiß, was da passiert. Dann könnte es ja unter Doping fallen.
Gibt's bei dir fixe Regeln?
Ja, ich habe mir so ein paar Regeln auferlegt. Das ist, kommt auf den Stil drauf an, wie man das Ganze macht. Also ich habe aber das vom tiefstmöglichen Punkt oder logischen Punkt, dass man den Berg angeht, um das Erlebnis zu steigern. Und das halt nicht mit irgendwelchen Liften oder mit einem Auto oder Hubschrauber oder sonst irgendwas, außer, wie gesagt, es gibt einfach Gebiete, da muss das jetzt, wie zum Beispiel auf dem Hexenberg von Indonesien, da darf man mittlerweile auch nicht mehr zu Fuß ins Basecamp gehen, weil es einfach nicht erlaubt ist und auch nicht zu gefährlich ist, da fliegt man mit dem Hubschrauber rein. Das ist natürlich was anderes, aber sonst, wie gesagt, vom tiefstlogischen Punkt jetzt in Mexiko, den Orizaba, da fährt jeder mit dem Auto in der Regel aufs Basiscamp rauf, wo man dann den Berg besteigt. Und ich habe mir wirklich dann nochmal einen Tag extra Zeit genommen und bin von ganz unten dann da schön gemütlich raufgegangen und habe mich einfach mit entsprechender Ehrfurcht und Respekt dem Pico Orizaba genähert und habe mir einfach dann anschauen können und habe mir dann schon die Routen feststellen können, wo ich da raufgehe.
Sonst noch irgendwelche Prinzipien?
Ich möchte natürlich auch alpinistisch gefordert sein, nicht irgendjemand hinten nachgehen müssen. Das heißt, ich möchte auch selber am scharfen Ende gehen, wenn es zum Klettern ist oder wenn es um die Routenfindung geht oder auch um die Planung, wie wir jetzt da höhentechnisch akklimatisieren und so weiter. Tue ich das aber ganz gern selber und die Logistik, wenn es möglich ist, auch selber. Natürlich greift man dann da auf Erfahrungen gern zurück, wenn jemand dabei ist und natürlich auch mit Partnern das gemeinsam machen. Man ist ja dann in der Seilschaft unterwegs auch. Und da ist man dann halt auch voll gefordert, dass man dann das selber das rausfindet, wie mache ich das am besten. Und das ist ja der Spaß an dem Bergsteigen, dass man einfach jede Sekunde frei entscheidet, was man macht, wohin man geht. Und das ist eigentlich die Herausforderung, das, was mich auch so treibt. Jede Entscheidung hat Konsequenzen und man ist immer Herr, meistens Herr seiner Entscheidungen.
Bei dir klingt das alles so positiv und ja, richtig interessant und so begeistert. Hast du da immer dieses positive Gefühl oder hast du oft auch ordentliche Tiefpunkte?
Zum Glück nicht so oft, aber es gibt natürlich in dem Projekt dann Tiefpunkte. Wenn ich da in Gambia stehe, alles ist Bredel eben und ich da mal dumm streuen und nach einem Punkt suche, der wo es vielleicht 50 Zentimeter her ist als der andere, dann geht man wieder 100 Meter weiter, dann ist der wieder 1 Meter her als das andere. Also das ist dann schon als Bergsteiger frustrierend, wenn ich da bei 40 Grad in der sengenden Hitze da in den Busch da mal dumm krabbelt und nach so einem Punkt sucht, der was vielleicht gar nicht der Hexte ist, vielleicht kommt ein anderer und sagt, da, der Mittenhügel ist jetzt höher als wir das. Da sind dann schon Tiefpunkte, oder wenn man halt einfach wieder mal in solche Situationen kommt, wo man einfach der Behördenwillkür ausgesetzt ist, wo man dann einfach da sitzt und komplett auskocht wird. Also einfach so 2-3 Stunden einfach Fragen gestellt wird und nicht mehr weitergelassen wird oder bei der Einreise einfach nur Probleme hat, was weiß ich, warum das so ist, was da ist. Das ist einfach diese Behördenwillkür, da ist man dann einfach in der Hand von jemand anderen und da kann man dann schon, ja, da wirst man dann schon einfach denken, da fangen wir dann schon manchmal denken, boah, was soll das jetzt? Und man dann einfach merkt, die Situation ist jetzt nicht mehr ganz in Ordnung. Das wärst jetzt kritisch, das wärst brenzlig, das fühlt sich nicht mehr so sicher an, das ist nicht einfach nicht mehr okay. Aber da, wie gesagt, da fangen dann alle Alarmglocken an und da weiß man, okay, wenn das jetzt so weitergeht, endet meine Situation, da kann man in eine Sackgasse enden.
Gibt es zurzeit einen Ländergipfel, einen höchsten Ländergipfel, der nicht machbar ist, weil es einfach aus politischen Gründen nicht geht?
Ja, ich habe da so eine Liste an Kopfeberg, nenne ich es. Einige habe ich jetzt schon gemacht, trotz allen Unkenrufen bin ich da aufgekommen. Aber natürlich einer, der was mir ganz schwer auf den Schultern lastet und mir ständig Rätsel aufgibt, ist der höchste Berg von Myanmar oder Burma.
Warum?
Der ist bis jetzt erst einmal bestiegen worden. Es hat da 3 Anläufe gebraucht, das ist jetzt schon über 20 Jahre her, Und jeder Besteigungsversuch hat über 100.000 Dollar gekostet. Und wie man weiß, jetzt Myanmar oder Burma, wie es heißt, ist jetzt politisch einfach instabil. Also dass man in das Land reinkommt, das ändert sich ständig. Und dann ist halt das der Berg am Ende von dem Land, also da, wo wirklich die Himalaya-Ausläufer in das Land hineinreichen.
Und da glaubst du, dass du es schaffst?
Das ist genau dieser positive Gedanke, das, was ich mir einfach angeeignet habe. Ich bin einfach ein positiver Mensch. Ich glaube einfach gern an die Sachen und es wird funktionieren. Ich bin mir sicher. Ich muss nur den richtigen Zeitpunkt abwarten. Es muss die richtige finanzielle Ausstattung da sein. Es muss die Tourenpartner passen. Es muss der Zeitpunkt passen. Und wenn alles zusammenpasst, dann glaube ich auch, dass ich da aufkomme.
Andi, du sagst, viele Berge eben seien auch mit immensen Kosten verbunden. Ich meine, was du leistest, ist grandios. Ich sag's ein bisschen provokant, deine Bekanntheit hält sich aber in Grenzen. Ich habe geschaut auf Instagram, du hast ja nicht 100.000 Follower. Fällt's vielleicht ein bisschen an der Vermarktung von dem Projekt?
Ja, und ich bin halt ein Bergsteiger, Ich tue das Bergsteigen Willens und das Projekt dann nicht um berühmt zu werden, sondern einfach für mich und weil ich einfach extrem gerne in die Berg bin und einfach auch das Abenteuer lieb und die Herausforderung im Ausland, sich dort zurechtzufinden.
Aber du hast ja ein Ziel und um das Ziel zu erlangen, da musst du ja was investieren in die Richtung. Hast du Sponsoren?
Nein, leider nicht. Ich habe einen, aber das ist halt jetzt kein Geldsponsor, sondern Materialsponsor, aber halt auch sehr im kleinen Maße.
Glaubst du nicht, dass das noch notwendig sein wird, um den Durchbruch zu erlangen?
Absolut. Also definitiv, jetzt braucht's Sponsoren, die was auch an das Projekt, mit dem Projekt unterstützen. Und im Gegenzug kann ich natürlich auch viel geben, also ich, durch meine Ausbildung als Wirtschaftler und Unternehmensberater kann ja entsprechende Keynote-Speeches geben, die was halt nicht nur Motivationsrede la sind, sondern auch wirklich in diese weichen Faktoren in einer Firma zum Beispiel, welche gegen eine Mitarbeitermotivation oder wie man sich halt einfach selber motivieren kann zum Beispiel.
Ja, weil eins muss man sagen, du bist ein begnadeter Erzähler. Du kannst es gut verkaufen, also du bist nicht der verschlossene Berger, sondern ein offener Typ, der das gut pointiert und auch unterhaltsam bringen kann.
Ja, von dir jetzt als Experte, du warst schon ganz viel vom Mikrofon gehabt hast, nehme ich das jetzt gerne als Kompliment an, das sage ich jetzt danke dafür.
Das heißt, das Projekt verfolgst du jetzt schon zielstrebig noch?
Ja, also ich bin jetzt einfach zweit, dass ich sagen kann, das ist jetzt gewesen. Und ich weiß, ich habe jetzt einfach die bergsteigerischen Voraussetzungen, ich habe mir auch Orientierungsfähigkeiten angeeignet, Überlebenstaktiken, also ich komme jetzt in Wüsten zurecht, ich komme im Dschungel zurecht, ich war in Brasilien 14 Tage im Amazonas unterwegs, um den höchsten Berg von Brasilien zu besteigen. Auch das habe ich getrotzt. Ich bin in eisigen Höhen auch daheim und an Klettern. Also jetzt habe ich einfach alles erlebt in Hängematten, Zötten und mit allen möglichen Zubringern in den Ländern da zu bewegen, bis hin zuletzt jetzt mit einem Traktor, wo ich ja 6 Stunden durch den Dschungel mich da bis zum Fuß vom Berg hinbringen habe lassen.
Was glaubst du vom Zeitrahmen her? Wie lange brauchst du noch?
Das ist ganz einfach. Wenn ein Sponsoring einsetzt, nachher sind 5 Jahre sehr realistisch. Ohne Sponsoring ist das Ganze nicht abzusehen, wie lang das dann dauern wird.
Dein amerikanischer Gegenspieler, wie schaut's bei dem aus? Was glaubst du, hat der jetzt von den schwierigen Berg her Vorteile gegenüber dir oder hat er Nachteile?
Ja, das ist aber ein bisschen schwierig zu sagen. Also in absoluten Zahlen ist natürlich ein paar Berg voraus. Er hat auch bereits...
Wie viel ist er denn voraus?
Boah, also über den Daumen hätte ich gesagt, was ist so 15, 20 Berg. Ich habe es jetzt nicht so genau auf dem Radar. Er hat ein paar andere wie ich schon und ich habe ein paar andere wie er. Was er natürlich schon hat, der hat jetzt die 7000er, die hat er schon. Aber dafür, wie gesagt, habe ich wieder ein paar andere Berge, die was jetzt nicht so leicht sind zum machen. Ja, ich sehe es jetzt absolut nicht als Konkurrenzkampf, sondern ich würde, wie gesagt, würde mich freuen, wenn wir es gemeinsam schaffen, jetzt in dieser Spitzenklasse, wo wir unterwegs sind, doch unsere Interessen zu vereinen und gemeinsam einfach ein paar Berge machen, weil das macht einfach mehr Spaß. Und in der Liga ist einfach nicht mehr viel Luft für Fehler und auch kein Platz, dass man es jetzt da gegeneinander tut, sondern da gibt es leider mehr miteinander.
Aber Andi, natürlich möchtest du der Erste weltweit sein, der das schafft.
Mein Ziel ist vielleicht der erste Österreicher zu sein, der was das schafft.
Eine diplomatische Antwort.
Man kann es ja noch diplomatischer sagen, ich möchte zumindest der erste Tiroler werden.
Andi, alles Gute für dein unglaubliches Projekt. Also es ist echt beeindruckend. 2/3 sein geschafft, so über den Daumen. Alles Gute für den Rest.
Danke dir und es würde mich vielleicht freuen, wenn du mich begleitest auf einen anderen Berg. Wir schauksen aus mit dem Nuschak, mit dem Hexenberg vor Afghanistan. Da brauche ich so einen guten Bergsteiger wie dir, mit dem, was ich an Seil gegangen hat, weil ich kann mir das mit dir gut feststellen.
Andi, wir schauen nochmal. Herzlichen Dank für deine Einblicke in dein beeindruckendes Projekt.
Danke, habe mich total gefreut, dass wir jetzt auch so schön locker drüber reden haben können.